Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Es ist eine höchst paradoxe Situation aktuell in Deutschland. Auf der einen Seite warten immer noch viele Senioren der Generation 80 plus auf einen Impftermin. Auf der anderen Seite lagern Hunderttausende unverimpfte Dosen AstraZeneca in den Kühlschränken der Impfzentren. Manche wollen das Vakzin nicht, andere bekommen ihn noch nicht, weil die Vergabe erst organisiert werden muss. Nicht nur eine paradoxe Situation, sondern ein echtes Dilemma für uns alle, denn jede nicht erfolgte Impfung verzögert den Weg aus der Pandemie. Wir berichten im Verlauf dieser Sendung über den heutigen deutschen Corona-Donnerstag. Zum Auftakt aber nach Brüssel, dort heute ein Videogipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs. Kein Wohlfühltreffen, im Gegenteil, die zum Teil geschlossenen Grenzen und das im Vergleich zu Großbritannien und den USA schleppende Impftempo lässt allerorten die Laune sinken. Aus Brüssel unser Korrespondent Peter Kapern.
In 20 Mitgliedstaaten der EU stagnieren die Infektionszahlen oder sie sinken sogar leicht. In 7 Mitgliedstaaten hingegen steigen sie. Und in allen Ländern gleichermaßen wächst der Überdruss der Menschen angesichts von Pandemie und Lockdown. Und zwar trotz der sich ausbreitenden Virusmutationen. Nein, wirklich gute Nachrichten für die EU-Bürger haben die EU-Spitzen nicht, als sie nach ihren gut 5-stündigen Beratungen vor die Mikrofone treten. Und selbst das, was als Hoffnungsschimmer gedacht war, nimmt sich eher zäh und kompliziert aus. Der Impfpass. Immerhin, das Projekt soll vorangetrieben werden, wenn auch erstmal nur auf technischer Ebene. Die EU-Kommission soll eine Plattform entwickeln, die alle digitalen Impfpässe, die die Mitgliedstaaten ausstellen, in der gesamten EU einsetzbar macht.
This takes at least around 3 months.
Allein diese technische Entwicklung, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, werde 3 Monate dauern. Und danach steht dann die Klärung der entscheidenden Frage an, die auf einem ganz anderen Blatt Papier stehe.
On a completely different sheet of paper is the question, what are you allowed to do with it?
Was darf man dann mit diesem Impfpass anfangen? Dass diese wichtige Frage erst später geklärt wird, bekümmert Länder wie Griechenland, Österreich und Spanien, die erheblich vom Tourismus leben. Andere Länder wie Deutschland und Frankreich haben es mit dem Impfpass nicht so eilig. Sie verlangen den endgültigen Beweis, dass Geimpfte die Infektion wirklich nicht mehr weitertragen. Und solange Vakzine noch nicht für jedermann verfügbar sind, so Ursula von der Leyen, müssten die Segnungen des Impfpasses auch Ungeimpften offenstehen.
So you need, as long as you do not have access to the vaccines, of course the option to have a PCR test or rapid antigen test or other solutions that allow you to access the options that the certificate may give you.
Natürlich müsse es die Möglichkeit geben, auch mit einem PCR-Test oder einem Antigen-Schnelltest von den Vorteilen eines Impfpasses zu profitieren, so die Kommissionspräsidentin. Keinerlei Annäherung scheint es im Streit um die Grenzkontrollen zu geben. Die Kommission hat 6 Länder per Post abgemahnt, darunter Deutschland, für die zu rigiden Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol. Eine kühle Ansage dazu aus dem Kanzleramt.
Ich habe für Deutschland erklärt, dass wir uns in bestimmten Fällen, und da sind wir nicht die Einzigen, gezwungen sehen, auch bestimmte Beschränkungen einzuführen.
Das klingt nach einem Basta. Mit dem will sich die Kommissionspräsidentin aber offensichtlich nicht zufrieden geben.
The truck drivers, they have a very low risk of infection. And I also strongly emphasize that we need solutions for the cross-border workers.
Lkw-Fahrer stellte nur ein sehr kleines Infektionsrisiko dar, so Ursula von der Leyen. Und es brauche eine Lösung für Pendler. Einigkeit hingegen herrschte beim Ziel, die Impfstoffproduktion in der EU anzukurbeln. Dazu hatte die Kommissionspräsidentin den Staats- und Regierungschefs eine Europakarte mit 41 bunten Punkten präsentiert.
Currently 41 industrial sites contribute to the vaccine production here in Europe, but many more could join the effort. So we are strongly encouraging cooperation between industrial actors.
Derzeit gäbe es in der EU 41 Produktionsstandorte für Impfstoffe und Ausgangsmaterialien. Aber viele weitere könnten eingebunden werden. Deshalb ermuntere die EU die Hersteller zu einer größeren Kooperation. Und das ist nur ein Baustein einer breit angelegten Strategie zum Ausbau der Impfstoffproduktion und zur schnellen Anpassung der bereits zugelassenen Impfstoffe an neue Virusmutationen.
Soweit Peter Kapern und wir bleiben in Brüssel. Dort heute vor dem EU-Parlament der digitale Auftritt von AstraZeneca-Chef Pascal Soriot. Der britisch-schwedische Konzern ist derzeit wahrlich kein Liebling der Politik und Öffentlichkeit. Der miserabel kommunizierte Schlingerkurs bei der Produktion und Lieferung des Corona-Impfstoffes ist ein PR-Desaster und hat das Image des Produktes nachhaltig beschädigt. Aber auch die anderen Vertreter der Impfstoff-Pharma-Konzerne mussten heute in Brüssel Rede und Antwort stehen. Paul Vorreiter hat zugehört.
Kooperativ, respektvoll und beinahe demütig haben die Geschäftsführer der Pharmahersteller den Europaabgeordneten Rede und Antwort gestanden. Die meisten Fragen richteten sich an AstraZeneca-Chef Pascal Soriot, dessen Unternehmen mit einigen Rückschlägen für Diskussionen sorgte. Nichts war Pascal Soriot anzumerken von dem heftigen Streit zwischen seinem Unternehmen und der EU-Kommission um die Erfüllung der Lieferzusagen. Stattdessen das Versprechen, den Lieferverzug aufarbeiten zu wollen. AstraZeneca hatte eingeräumt, seine für das erste Quartal zugesprochene Liefermenge von 80 Millionen Dosen nicht bereitstellen zu können.
Like you, of course, I'm disappointed that lower than expected output in our...
So wie Sie bin auch ich enttäuscht, dass unsere europäischen Lieferungen geringer ausfallen als angenommen, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir alles tun, um die Produktion zu erhöhen. Um 40 Millionen Dosen im ersten Quartal zu liefern und damit ermöglichen zu können, dass mehr als 10% der EU-Bevölkerung geimpft werden. Doch was ist genau die Ursache für die Lieferverzögerungen? Auch darauf hatte Pascal Soriot versucht, eine Antwort zu geben. Der Grund, warum die Lieferung geringer ausgefallen ist als gedacht, ist sehr einfach. Die Ausbeute war einfach kleiner gewesen, als wir erwartet haben. Die Produktion von unserem Impfstoff ist ein sehr komplexer Vorgang. Er enthält tausende von Elementen, auf die geachtet werden muss. Er erfordert auch eine Lernphase. Einige Produktionsstätten haben ihre Kapazitäten rasch erhöht, andere sind langsamer. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die übergroße Mehrheit der europäischen Produktionsstätten, inklusive der in den Niederlanden, für die europäischen Lieferungen bestimmt ist. Für neue Verwirrung sorgte diese Woche die Nachricht, dass der Hersteller auch im zweiten Quartal dieses Jahres seine zugesicherten Liefermengen nicht liefern würde. Soriot nannte zwar das 180 Millionen Dosen Ziel nicht wörtlich, gab sich jedoch optimistisch, das Problem zu lösen. Unsere Lieferungen sind regional organisiert, aber wir haben auch ein global funktionierendes Netzwerk. Deswegen schauen wir nach Möglichkeiten, wie andere Produktionsstätten helfen können, die Lieferungen für die EU bereitzustellen, sodass wir im Quartal 2 die Produktionsmenge aufholen können, die wir ursprünglich liefern wollten. Der britisch-schwedische Konzern arbeite rund um die Uhr daran, mehr liefern zu können, versprach Soriot. Auch Moderna-Chef Stéphane Bancel wurde gefragt, wie sein Unternehmen die Produktion des Impfstoffes beschleunigen könne. Das Unternehmen produziert ebenso wie BioNTech-Pfizer ein auf die mRNA-Technologie gestütztes Vakzin. Bancel sagte, dass es auch bei seinem Unternehmen zu Schwankungen bei der Produktion gekommen sei.
So each dose we make is shipped right away.
Jetzt in der Pandemie wurde jede Dosis sofort verschickt. Es gibt also keinen Lagerbestand. Das heißt, bei jedem kleinen Rückschlag, zum Beispiel einer gebrochenen Pumpe oder einem menschlichen Fehler, heißt das, dass in einer Stunde weniger produziert werden kann. Und weil wir immer produzieren, geht diese Stunde dann für immer verloren.
Less doses produce that hour. And because we run non-stop, that hour is lost forever.
Unterdessen rechnet der deutsche Impfstoffhersteller CureVac mit einer EU-Zulassung seines Corona-Impfstoffes für Ende Mai oder Anfang Juni. Das sagte CureVac-Chef Franz-Werner Haas während der Anhörung. Die entscheidenden Daten der klinischen Tests seien für Mitte April zu erwarten.
Soweit der Bericht von Paul Vorreiter. Und am Telefon nun der CDU-Politiker Gunter Griechbaum. Er ist Vorsitzender des Europaausschusses des Deutschen Bundestages. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Heinlein.
Herr Griechbaum, gibt es derzeit Grund, stolz zu sein auf die Europäische Union oder zeigt diese Pandemie aktuell gnadenlos die Schwachstellen der Gemeinschaft?
Pardon, also ich denke, man kann rückblickend schon sagen, dass vieles gelungen ist. Denn wenn man jetzt überlegt, dass wir noch vor wenigen Wochen gar keinen Impfstoff hatten, von noch vor wenigen Monaten. Und jetzt ist es natürlich auch klar, dass wir nicht von Anbeginn genügend Impfstoff für alle zur Verfügung haben. Ist doch relativ viel gelungen. Deswegen darf man die Erfolge nicht kleinreden. Aber es wird natürlich jetzt auch auf das Engagement auch der pharmazeutischen Industrie ankommen, die Produktionskapazitäten zu steigern. Das wird auch nicht unterschätzt. Das ist ein komplizierter Vorgang. Das klang ja auch an in Ihren Vorberichten. Aber die Ungeduld der Menschen ist natürlich auch da.
Aber Großbritannien seit Januar, wir wissen es, endgültig nicht mehr Mitglied der Europäischen Union, hat es im Alleingang besser geschafft, beim Impfen 2-3 Gänge zuzulegen und die Bevölkerung rascher zu impfen.
Naja, offen gesagt sind sie ja nicht vom ersten in den zweiten Gang hochgegangen, denn es verlangt ja auch der Impfstoff eine zweite Impfung und man darf nicht vergessen, dass die hohen Impfzahlen an Menschen dadurch zustande kommen, dass sie nur die erste Impfung verabreicht bekommen, damit aber natürlich kein vollständiger Schutz gewährleistet ist. Im Gegenteil, die Hersteller sagen, man braucht die zweite Impfung und zwar binnen einer bestimmten Zeit. Es gibt eben keine Untersuchung dahingehend, inwieweit dann ein ausreichender Schutz gewährleistet ist, eben nur mit dieser einen Impfung. Dadurch erzielt Großbritannien die hohen Zahlen und man darf nicht vergessen, Großbritannien hatte eine Notfallzulassung unternommen. Das wollte man nicht in der Europäischen Union, weil die Menschen eben mehrheitlich dann auch noch sagten, wir sind hier nicht die Versuchskaninchen, man möchte eine reguläre Zulassung haben und deswegen wartete man ja dann, bis dann auch tatsächlich an Weihnachten auch die Zulassung durch die EMA vorlag.
Aber verstehen Sie Menschen, die jetzt aktuell neidisch nach London blicken und erklären, seht her, ohne die Europäische Union, ohne Brüssel lassen sich Krisen besser bewältigen, die EU mit all seiner ihrer Bürokratie, das ist nur ein Hemmschuh.
Also ich glaube, dass es nicht vergleichbar ist. Aber was man natürlich auch dazu wissen muss oder dazu sagen sollte, die Europäische Union hat natürlich auf dem Bereich oder in dem Bereich der Gesundheitspolitik, der Pandemienbekämpfung kaum Kompetenzen gehabt. Die wurden erst sukzessive von den nationalen Mitgliedstaaten auf die EU-Ebene übertragen. Und auch bei der Impfstoffbeschaffung reichten natürlich die Mittel der Europäischen Union dafür gar nicht aus. Das heißt, die nationalen Mitgliedstaaten mussten dann auch das Geld auf den Tisch legen. Und viele Staaten waren dazu auch gar nicht bereit. Und da ist dann vor allem auch die Bundesrepublik Deutschland ins Obligo gegangen. Zu dem Zeitpunkt wusste man natürlich auch noch nicht, welcher Impfstoff wird dann tatsächlich von den verschiedenen Herstellern der erste sein. Aber das lief da sehr zögerlich und da müssen sich die nationalen Mitgliedstaaten auch vorhalten lassen, da nicht entschlossen genug reagiert zu haben.
Europäische Kompetenzen gibt es auch nicht beim Thema Impfpass. Jetzt scheint man heute beim Gipfel einen Schritt weitergekommen zu sein. Die Kanzlerin erklärt, in 3 Monaten könne es soweit sein. Teilen Sie diese Zuversicht von Angela Merkel?
Nun, das scheint sicherlich realistisch zu sein, denn das wird man nicht innerhalb von 10 Tagen entwickeln können. Man muss sich ja auch überlegen, wie macht man das Ganze? Soll das eine App sein oder ist das nachher ein Papierdokument? Man sollte jedenfalls von vornherein auch gewisse Dinge abstecken, gerade wenn man sich auf den digitalen Weg begibt, wäre es schön, wenn man das in Europa selbst lösen könnte, ohne Google, ohne Apple, denn da geht es ja auch immer um den Transfer sehr sensibler Daten. Und wir müssen dann natürlich uns darüber unterhalten, was soll dann nachher auch mit dieser App bezweckt werden? Was soll mit dem Impfausweis geschehen? Da ist noch vieles nicht entschieden. Allerdings glaube ich auch, dass die Debatte dann in den nächsten 3 Monaten an Fahrt gewinnen wird. Denn wir sind natürlich dann mit Ende Mai, Anfang Juni in einer ganz anderen Phase. Da wird tatsächlich dann schon ein Großteil der Bevölkerung geimpft worden sein. Und eines ist doch auch klar, in dem Moment, wenn die Menschen geimpft sind, dann muss man ihnen auch wieder Freiheiten zurückgeben, denn wir reden hier über fundamentale Grundrechtseingriffe.
Was sind denn Ihre Vorstellungen, Herr Griechbaum? Welche Dinge sollten mit einem möglichen europäischen Impfpass wieder möglich sein? Also freies Reisen, Kultur, Restaurantbesuch, was denken Sie?
Also zunächst müssen wir sicherlich zwischen den staatlichen Ebenen und den privaten Anbietern unterscheiden. Ich kann keinem Kinobesitzer, keinem Restaurantbesitzer verbieten, dass er sagt, ich lasse jetzt nur die Gäste rein, die geimpft sind. Das ist ein Fall der Privatautonomie. Da würde auch hier in Deutschland das Antidiskriminierungsgesetz kaum greifen. Aber es geht da natürlich um das Reisen auch, was Sie angesprochen haben, dass deshalb drängen ja vor allem auch die Staaten mit Tourismussektor sehr darauf, diesen Impfausweis auch einzuführen. Aber da ist eben noch sehr, sehr vieles offen an der Stelle. Noch einmal, es ist nicht sehr viel Konkretes auch heute Abend dort entschieden worden. Manchmal ist ja auch der Weg das Ziel. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Debatte an Fahrt gewinnen wird und dann auch solche Dinge möglich sind wie ein Reisen. Allerdings Fußnote dazu sei gesagt, wenn wir natürlich über Reisefreiheiten reden, was ist beispielsweise mit Kindern, brauchen die dann eben auch solch ein Dokument oder einen Impfausweis? Sind die dann überhaupt schon geimpft? Da sind schon noch einige Fragen offen.
Aber Nägel mit Köpfen haben beispielsweise schon Griechenland und Zypern gemacht und mit Israel eigene Vereinbarungen über die künftige Einreise für Geimpfte getroffen. Auch Polen, die baltischen Staaten, Österreich, auch ein Land, das nach vorne drängt. Wie sollte die Bundesregierung, Sie sind Vorsitzende des Europaausschusses, wie sollte Deutschland sich da positionieren in dieser Frage?
Also ich glaube, es spricht sehr vieles dafür, dass Europa zusammenbleiben sollte. Das ist immer unsere Stärke gewesen. Denn auch nochmal, weil Sie das vorhin auch angesprochen hatten, hier die Impfproduktion. Ich glaube, es war auch gut, dass wir das innerhalb Europas gemeinsam entschieden haben, gesagt haben, wir machen das gemeinsam, um nicht dann auch noch auf den Weltmärkten Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien dann auch noch zu konkurrieren und die Preise nach oben zu treiben. Deswegen ist es immer wichtig, dass Europa zusammenbleibt. Ich finde es unglücklich, wenn dann Sondervereinbarungen getroffen werden, wie es Griechenland jetzt im Falle von mit Israel gemacht hat. Ich glaube, das bringt uns an der Stelle an auch wirklich nicht weiter. Wir brauchen ein einheitliches Vorgehen und ich hoffe, dass jetzt dann auch die kommenden Wochen dazu genutzt werden können, den Club da wieder etwas enger zusammenzufügen.
Der Vorsitzende des Europaausschusses des Deutschen Bundestages, Gunter Griechbaum, CDU, heute Abend bei uns im Deutschlandfunk. Herr Griechbaum, herzlichen Dank, dass Sie auch so spät noch für uns sich die Zeit genommen haben.
Selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Heinlein.
Auf Wiederhören. Trotz der Gipfelberatungen der europäischen Staats- und Regierungschefs und ungeachtet der Bund-Länder-Verhandlungen Mitte nächster Woche scheint sich die Schlachtordnung gegen das Virus zu verändern. Die lange gepflegte Marschroute nur mit möglichst bundeseinheitlichen Regelungen kann in dieser Pandemie der Sieg davongetragen werden, scheint sich schrittweise zu verändern. Lokal und flexibel sind nun offenbar die beiden neuen Schlagworte der Anti-Corona-Strategie. Aus Berlin, Gudula Geuter.
Wenn am 3. März Bund und Länder über mögliche Öffnungen beraten, dann dürften sie wohl Abschied nehmen von bundesweit einheitlichen Maßnahmen in der Allgemeinheit, wie sie derzeit gelten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht sich auf Zeit Online für flexiblere lokale Maßnahmen aus. Nicht nur mit lokalen Öffnungen, sondern gegebenenfalls auch mit Verschärfungen. Offenbar soll dabei der 7-Tage-Inzidenzwert von 35 nicht mehr die alleinige Rolle spielen. Auch zusätzliche Variablen sollten betrachtet werden, so der CDU-Politiker. Sein Parteifreund, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, sieht es ebenso.
Natürlich ist für die Frage des pandemischen Geschehens von allergrößter Bedeutung, wie sind die Inzidenzwerte. Es ist aber auch von Bedeutung, wie sieht die Situation in den Kliniken aus. In den letzten Wochen haben wir eine Entspannung erlebt. Das heißt, es geht in die richtige Richtung.
Deshalb und weil sich auch die Situation in den Alten- und Pflegeheimen verbessert habe, stellte er bei weiterhin guter Entwicklung vorsichtige Erleichterungen in Aussicht, wenn das denn in der kommenden Woche so entschieden werde. Wir müssen raus aus dem Lockdown, fordert sehr viel weitergehend Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff gegenüber Reuters. Dabei spielen für mögliche Öffnungen Tests eine große Rolle. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte der FAZ, eine intelligente Öffnungsstrategie ist mit umfassenden Schnelltests gleichsam als Freitesten untrennbar verbunden. Diese Verbindung sei der Grund, warum nicht schon wie ursprünglich angekündigt ab 1. März die schnellen Tests kostenlos etwa auch in Apotheken zur Verfügung stehen, rechtfertigte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Deutschlandfunk. Die Bundesregierung habe ein in sich rundes Konzept gehabt.
In dem Moment, wo Sie aber sagen, Sie knüpfen bestimmte Öffnungsschritte, bestimmte Besuche etwa von Veranstaltungen oder von Geschäften auch an Testergebnisse, ist natürlich der Testbedarf deutlich höher, der finanzielle wie auch die Zahl der Tests, die notwendig sind. Und diese Debatte ist hinzugetreten in den letzten Tagen.
Neben den Schnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden müssen, rücken nach ersten Zulassungen auch die einfacher durchzuführenden Selbsttests in greifbare Nähe. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, baut, wie er im ZDF betont, auf beide.
Also sowohl Eigen- wie Schnelltests sind ein ganz wichtiger Baustein. Es zeigt sich ja, wir kommen nicht auf die 35. Das hat man mir mal geglaubt, das schaffen wir nicht. Wir können aber auch nicht dauerhaft das Land schließen, deswegen ist das wichtig.
Die FDP fordert deshalb im Bundestag eine schnellere Zulassung der Selbsttests aufgrund bloßer Zusicherung der Unternehmen, wie in Österreich. Der Abgeordnete Andrew Ullmann knüpft daran große Hoffnungen.
Mit einem Nachweis eines negativen Testergebnisses per Digital-App können wir Grundrechte zurückgeben und unserem Land wieder eine Perspektive geben.
Erst recht soll das nach Ansicht von FDP-Generalsekretär Volker Wissing für Geimpfte gelten, sollten sie nicht mehr ansteckend sein. Er kritisiert deshalb die Kanzlerin scharf, denn Angela Merkel hatte in dem Interview gebremst. Solange die Zahl der Geimpften so viel kleiner sei als die Zahl der Wartenden, solle der Staat die beiden Gruppen nicht unterschiedlich behandeln. Und weiter, wenn wir genügend Menschen ein Impfangebot gemacht haben und sich einige partout nicht impfen lassen wollen, wird man überlegen müssen, ob es in bestimmten Bereichen Öffnungen und Zugänge nur für Geimpfte geben soll. Etwas offener zeigt sich im Deutschlandfunk der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner.
Allerdings sage ich auch ganz klar, Dinge der Daseinsvorsorge, also zum Dialysezentrum oder zu lebenswichtigen Dingen einkaufen, das muss auch nicht geimpften Menschen nach wie vor möglich sein.
Sollten private Unternehmen das anders sehen, müsse der Gesetzgeber tätig werden.
Gudula Geuter. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Großen multinationalen Unternehmen wird oft vorgeworfen, teils extrem wenig Steuern zu zahlen. Nun plant die EU hier künftig mehr Transparenz. Stefan Überbach.
Es ist eine Konsequenz aus den jüngsten Skandalen um Steuersparmodelle, etwa in Panama oder Luxemburg. Mehr Transparenz, so heißt es in Brüssel, hilft im Kampf gegen die Steuervermeidung und die Verlagerung von Gewinnen in Steueroasen. Große Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro sollen künftig offenlegen, wie viel Gewinn sie in welchem Land machen und wie viel Steuern sie darauf bezahlen. Die Beratungen über dieses sogenannte Country-by-Country-Reporting haben sich jahrelang hingezogen, weil die nötige Mehrheit der EU-Staaten nicht zustande gekommen war. Unter anderem in Deutschland wird der Vorstoß skeptisch gesehen. Die Union ist dagegen, die SPD dafür. Bei der Abstimmung hat sich die Bundesregierung enthalten. Die EU-Staaten müssen sich jetzt mit der Kommission und dem Europaparlament auf eine gemeinsame Haltung verständigen. Kritik kommt aus der Industrie, die Wettbewerbsnachteile für europäische Firmen befürchtet, weil die Konkurrenz die Daten nutzen könnte, um Rückschlüsse etwa auf die Preispolitik zu ziehen.
Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen einen Deutschen, der dem russischen Geheimdienst Informationen über Liegenschaften des Bundestages weitergegeben haben soll. Holger Schmidt.
Offiziell hatte der 55-jährige Mann aus Potsdam den Auftrag, elektrische Geräte in den Räumen des Bundestages auf ihre Sicherheit hin zu kontrollieren. Ein vorgeschriebenes Verfahren in öffentlichen Gebäuden, mit dem der Mann über eine Fremdfirma beauftragt war. Doch der Generalbundesanwalt hält es für erwiesen, dass der Mann dabei die Sicherheit des Bundestages massiv gefährdet hat. Denn Pläne der Gebäude, die er für seine Arbeit bekam, soll er an den russischen Militärgeheimdienst GRU verkauft haben. Die Ermittler gehen sogar davon aus, dass der Deutsche hauptamtlicher Spion für die Russen war. Die Tat soll sich allerdings bereits im Jahr 2017 zugetragen haben. Der Generalbundesanwalt hat den Mann jetzt vor dem Kammergericht Berlin angeklagt. Er ist auf freiem Fuß.
Die strengen deutschen Regeln für ein Kopftuchverbot am Arbeitsplatz sind aus Sicht des zuständigen Gutachters am Europäischen Gerichtshof mit EU-Recht vereinbar. Gigi Deppe.
Es ist noch nicht das endgültige Urteil, aber das Votum des Generalanwalts, der vor den Richtern jetzt schon seine Meinung sagt, zeigt an, wie die Sache möglicherweise ausgeht. Zwei Klagen aus Deutschland sind in Luxemburg gelandet. Eine Erzieherin aus Hamburg und eine Kassiererin, die bei der Drogeriemarktkette Müller arbeitet. Beide wollen Kopftuch tragen, aber die Arbeitgeber verbieten das jeweils. Der Generalanwalt findet nun, das sei keine unmittelbare Diskriminierung. Der Arbeitgeber dürfe sogar Unterschiede machen. Kleine religiöse Zeichen, die diskret sind und nicht auf den ersten Blick bemerkt werden können, dürfe er erlauben. Großflächige, auffällige wie das Kopftuch dagegen verbieten. Und wenn, wie in Deutschland, Arbeitgeber dazu immer noch begründen müssen, warum sie das Verbot brauchen, da sie ohne Verbot einen konkreten wirtschaftlichen Nachteil erleiden, dann sei das aus EU-Sicht in Ordnung. Die endgültige Entscheidung der obersten EU-Richterinnen und Richter kommt erst in einigen Wochen. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, großflächige religiöse Zeichen wie das Kopftuch werden Arbeitgeber in der ganzen EU vermutlich weiterhin am Arbeitsplatz verbieten dürfen.
In Frankreich dürfen diverse Kernkraftwerke etwa 10 Jahre länger laufen als ursprünglich geplant, Katrin Hondl.
Das erlaubte Höchstalter französischer Atomreaktoren kann von 40 auf 50 Jahre erhöht werden, heißt es in der Stellungnahme von Frankreichs Atomaufsichtsbehörde. Die Entscheidung sei nach einer langen Untersuchung gefallen, sagte der Chef der Behörde der Zeitung West France. Bedingung für die Laufzeitverlängerung sei eine Reihe von Reparaturen an den 32 ältesten Atomreaktoren in Frankreich. Nach Angaben der Umweltorganisation Greenpeace haben allerdings 13 Reaktoren schon jetzt das ursprünglich vorgesehene Höchstalter von 40 Jahren überschritten. Bei der Modernisierung gehe es nun darum, die Altreaktoren robuster zu machen, so Atomaufsichtschef Bernard de Rochuc, sowohl gegenüber möglichen Unfällen im Innern wie Überschwemmungen oder Feuer, als auch äußeren Gefahren wie Erdbeben oder großer Hitze infolge der Klimakrise. Greenpeace Frankreich hat die Entscheidung der Atomaufsichtsbehörde für die Laufzeitverlängerung scharf kritisiert. Konkrete Forderungen unabhängiger Experten zur Verbesserung der Sicherheit der Altreaktoren seien nicht berücksichtigt worden, heißt es in einer Mitteilung. Die industriellen Produktionskapazitäten des Energiekonzerns ÖDF hätten den Zeitplan diktiert und nicht die Notwendigkeit, die Sicherheit zu verbessern. Frankreich bezieht derzeit rund 70% seines Stroms aus Atomkraft. Bis 2035 soll dieser Anteil auf 50% reduziert werden.
Kein Ende der politischen Machtkämpfe in Armenien, Markus Sambale.
Der Machtkampf in Armenien hat sich noch einmal zugespitzt, seit die Armeeführung heute offen Paschinjans Rücktritt gefordert hat. Der sprach von einem Putschversuch und ordnete die Entlassung des Generalstabschefs an. Wir werden selbst entscheiden, also das Volk wird entscheiden, was zu tun ist. Der Regierungschef wandte sich auf dem Platz der Republik in Erivan an die Menschenmenge. Das ist ein Befehl von mir als Vertreter der Volksmacht. Niemand darf gegen diesen Befehl verstoßen. Pashinyan steht seit Monaten unter Druck, seit dem Ende der Kämpfe mit Aserbaidschan um die Region Bergkarabach. Die armenische Opposition macht Pashinyan für die militärische Niederlage verantwortlich und sie hält die von Pashinyan unterzeichnete Waffenstillstandserklärung für eine Demütigung, für Verrat. Armenien hat dadurch die Kontrolle über große Gebiete in und um Bergkarabach verloren. In den Gefechten starben tausende Menschen. Auch der armenische Präsident Sarkisian appellierte an seine Landsleute, sich zurückzuhalten. Doch ein Ausweg aus dem Machtkampf ist nicht zu erkennen.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Semir Ibrahim.
Es war ein etwas unruhiger Tag an der Börse. Der DAX konnte gleich zu Beginn quasi aus dem Stand die Marke von 14.000 Punkten überspringen, um dann aber recht schnell zurückzufallen. Nach längerem Verharren ging es dann am Ende deutlicher abwärts. Schlussstand 13.879 Punkte, ein Minus von 0,7% und damit größtenteils der Verlust der Gewinne, die er bei seinem Erholungsversuch am Vortag noch gemacht hatte. Die Unsicherheit an der Börse bleibt, denn die Renditen für Anleihen steigen weiter, allen Verbalinterventionen der Notenbanken zum Trotz. Das setzt den Aktienmärkten zu und das trotz teils guter Wirtschaftsdaten. Dazu gab es für Anleger eine wahre Flut an Unternehmensdaten. Die Konzerne öffnen ihre Bücher. Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr werden in diesen Wochen veröffentlicht. Nun zeigt sich, wer wie stark getroffen wurde. Den Agrar- und Pharmakonzern Bayer hat es schwer erwischt. Ein Milliardenverlust, gekürzte Dividende, vorsichtiger Ausblick. Die Aktie ist mit einem Minus von über 6% klarer Tagesverlierer. Aktien der Deutschen Bank sind dagegen gefragt. Mit einem Plus von fast 4% sind sie Spitzenreiter im DAX und können einen weiteren Gewinntag in dieser Woche verbuchen. Bankaktien sind derzeit insgesamt gefragt, auch weil sich die Aussichten auf weniger Kreditausfälle durch die Corona-Pandemie verbessern. Größere Gewinner sind zudem die Papiere der Münchner Rück. Auch dort gab es Zahlen. Der Nettogewinn im vorigen Jahr wurde durch die Pandemie zwar halbiert, der Vorstand geht aber davon aus, dass noch in diesem Jahr der Vorkrisengewinn erreicht werden kann. So etwas hört man an der Börse gern.
In vielen Ländern dieser Welt stehen Politiker in dem Ruf, ihren Job in erster Linie als Möglichkeit der eigenen Bereicherung zu interpretieren. Für politische Gefälligkeiten werden dicke Umschläge gereicht. Ein dunkles Schattenreich von Politik und Wirtschaft. In Deutschland ist Korruption auf höchster Ebene bislang eher die Ausnahme. Umso bemerkenswerter heute die Aufhebung der Immunität des CSU-Abgeordneten Georg Nüsslein. Es geht um den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Katharina Hamberger mit den Einzelheiten.
Die Aufhebung der Immunität des CSU-Abgeordneten Georg Nüsslein dauerte nur etwas mehr als eine Minute.
Dann ist die Beschlussempfehlung einstimmig angenommen,
verkündete danach Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Eigentlich muss der Bundestag bei Ermittlungen gegen Abgeordnete nicht extra zustimmen. Dafür gibt es eine Art Vorratsbeschluss. Weil es sich in dem Fall aber um die Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse handelt, musste sowohl der Immunitätsausschuss eine Beschlussempfehlung erarbeiten, als auch der Bundestag darüber abstimmen, damit die Staatsanwaltschaft tätig werden konnte. Kurz nach dem Beschluss des Parlaments wurden unter anderem das Bundestags- und das Wahlkreisbüro von Nüsslein durchsucht. Es werde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Bestechung von Mandatsträgern gegen zwei Beschuldigte im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken geführt, bestätigte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Insgesamt würden 13 Objekte in Deutschland und Liechtenstein durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Nach Informationen mehrerer Medien besteht der Verdacht, dass Nüsslein, der als stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender für die Bereiche Gesundheit und Umwelt zuständig ist, sich im vergangenen Jahr sowohl beim Bundesgesundheitsministerium als auch beim Bayerischen Gesundheitsministerium für einen Lieferanten von Atemschutzmasken eingesetzt haben soll. Für den anschließend erfolgreichen Auftrag soll über einen Zwischenhändler eine Provision von rund 650.000 Euro, deklariert als Beraterhonorar, an eine Firma, deren Geschäftsführer Nüsslein ist, geflossen sein. Dieser Betrag soll allerdings nicht bei der Umsatzsteuervoranmeldung angegeben worden sein. Nüsslein selbst war für den Deutschlandfunk nicht erreichbar. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er, die Vorwürfe seien haltlos. Das Bundesgesundheitsministerium teilte der Bild-Zeitung auf Anfrage mit, vor allem in der Anfangsphase der Pandemie hätten zahlreiche Abgeordnete dem Gesundheitsministerium Hinweise auf Angebote zum Kauf von persönlicher Schutzausrüstung und anderen Versorgungs- und Verbrauchsgütern gegeben bzw. weitergeleitet. Sofern solche Angebote im Leitungsbereich des Ministeriums angekommen seien, seien sie zur Bearbeitung an den Beschaffungsstab bzw. den Betriebsführer des Bundes verwiesen und nach den allgemeinen Verfahrensvorgaben bearbeitet worden. Dies gelte auch in Bezug auf sämtliche von Nüsslein weitergeleiteten Angebote, so das Ministerium von Jens Spahn. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag lässt über einen Sprecher mitteilen, die Aufhebung der Immunität sei der übliche Vorgang, um auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu ermöglichen. Vom Inhalt der Ermittlungen habe man keine Kenntnis, im Übrigen gelte in solchen Fällen die Unschuldsvermutung. Teile der Opposition nutzten den Fall, um noch einmal auf ein Lobbyregister zu drängen. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, sagte unserem Hauptstadtstudio, der Fall sei eine Angelegenheit für die Justiz.
Bis die ihre Arbeit nicht abgeschlossen hat, gilt für Herrn Nüsslein natürlich die Unschuldsvermutung. Politisch wirft die Sache allerdings ein schlechtes Licht auf das Parlament. Wir sollten deshalb unsere Anstrengungen für Transparenz erhöhen, etwa durch ein Lobbyregister. Das unterstreicht den Grundsatz, dass Politik niemals käuflich sein darf.
So Buschmann. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Linkspartei, Jan Korte, verweist auf die Unschuldsvermutung. Allerdings müsste der Vorfall Anlass dafür sein, im Bundestag die Fragen von Transparenz, Lobbyarbeit und Nebentätigkeiten aufzurufen. Die Linke fordert ein Verbot der Tätigkeit als bezahlter Interessensvertreter für Abgeordnete.
Eins ist schon auffällig, dass insbesondere bei allen Fällen stets die CDU-CSU hier auffällig wird. Und deswegen gilt hier die klare politische Forderung, dass die CDU-CSU endlich von der Bremse gehen muss. Bei der Frage von Lobbyregister, bei klaren, transparenten Regelungen. Politik darf nicht käuflich sein. Sie darf auch nicht den Anschein machen, käuflich zu sein. Hier ist der Bundestag jetzt in dieser Legislaturperiode gefragt.
So Korte. Die Große Koalition hat sich bereits im vergangenen Jahr auf die Einführung eines Lobbyregisters geeinigt. Schon im Oktober hätte dieses in zweiter und dritter Lesung verabschiedet werden sollen. Union und SPD sind sich allerdings bis heute im parlamentarischen Verfahren nicht einig geworden.
Katharina Hamberger. Altenpflege ist in vielerlei Hinsicht kein erstrebenswerter Beruf. Miserable Arbeitszeiten und groteske Unterbezahlung prägen den Job. Alle Versuche, den Beruf nachhaltig aufzuwerten, sind bislang weitgehend gescheitert. Heute nun die Nachricht, der geplante flächendeckende Tarifvertrag steht vor dem Aus. Caroline Born.
Der geplante bundesweite Tarifvertrag in der Pflege steht vor dem Aus. Die zuständige Kommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern der Caritas hat das Vorhaben abgelehnt, einen flächendeckenden Tarifvertrag einzuführen. Offenbar habe die Kommission mehrheitlich befunden, dass sich der vorgelegte Tarifvertrag nachteilig auf den Caritas-eigenen Tarif und auf die Einrichtungen und Dienste der Caritas sowie deren Beschäftigte ausgewirkt hätte, so die Vermutung von Caritas-Präsident Peter Neher. Enttäuschung vom Arbeitsminister, der Kampf für bessere Löhne habe einen schweren Rückschlag erlitten, so Hubertus Heil.
Heute ist ein schlechter Tag für die Pflege in Deutschland und das ist eine bittere Nachricht für die Pflegerinnen und Pfleger.
Der Flächentarifvertrag hätte deutliche Lohnerhöhungen in mehreren Schritten vorgesehen. Unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns um 25% für die rund 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege. Darauf hatten sich der Arbeitgeberverband BFAP und die Gewerkschaft Verdi geeinigt. Ziel beider Seiten wäre es gewesen, den Vertrag für allgemeinverbindlich erklären zu lassen, sodass er für die gesamte Branche gilt. Mit dem Nein der Caritas kann kein entsprechender Antrag beim Bundesarbeitsministerium gestellt werden. Denn laut Gesetz müssen Caritas und auch Diakonie, wo viele Pflegekräfte beschäftigt sind, zu so einem Antrag ein Votum abgeben. Die Mitarbeiterseite der Caritas wirft der Arbeitgeberseite mangelnde Solidarität vor. Sie hätten das Ende von Dumpinglöhnen bei tausenden privaten Anbietern verhindert. Auch Verdi-Vorstandsmitglied Silvia Bühler kritisiert die Ablehnung durch die Caritas.
Faktisch profitieren von dieser Entscheidung vor allen Dingen die kommerziellen Arbeitgeber in der Altenpflege, die maßgeblich Verantwortung haben für den heutigen extremen Fachkräftemangel, weil sie nämlich schlechte Löhne zahlen und miese Arbeitsbedingungen bieten.
Gegen den Plan, diesen Vertrag flächendeckend anzuwenden, hatten sich Arbeitgeberverbände und die privaten Anbieter in der Pflege gewandt. Die Entscheidung drücke trotz hohen politischen Drucks ein klares Bekenntnis zur grundgesetzlich verankerten Tarifautonomie aus, sagt der Präsident des BPA-Arbeitgeberverbands Rainer Brüderle. Bei der Diakonie steht die Entscheidung erst am Freitag an. Arbeitsminister Hubertus Heil.
Morgen kann die Diakonie mit einem positiven Votum zumindest ein deutliches Signal setzen für einen neuen Anlauf für allgemeinverbindlichen Tarifverträge.
Doch Heil fügt hinzu, ein möglicher neuer Anlauf koste viel Zeit.
Aus Berlin ein Bericht von Caroline Born. In den langen Jahrhunderten ihrer Geschichte umgab die katholische Kirche stets eine besondere Aura. Was hinter den Toren des Heiligen Stuhls geschah, hatte die gemeinen Gläubigen nicht zu interessieren. Papst, Kardinäle, Bischöfe und Priester waren sakrosant, nicht dem Urteil irdischer Mächte unterworfen. Doch im 21. Jahrhundert kann das nicht mehr funktionieren. Aktuell steckt die katholische Kirche deshalb in einer tiefen Sinnkrise, spürbar auch zum Abschluss der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe. Mechthild Baus berichtet.
Ein Server der Kölner Stadtverwaltung brach kürzlich unter dem Ansturm der Austrittswilligen zusammen. Doch schon 2019, nach Veröffentlichung einer großen Studie zum sexuellen Missbrauch, verließen so viele Katholiken wie noch nie ihre Kirche, mehr als 270.000. Einen ganzen Studientag widmete die Bischofskonferenz deshalb den Kirchenaustritten. Deren Vorsitzender, der Limburger Bischof Georg Betzing, sagte dazu:
All diese Wirkungen in der Öffentlichkeit, innerkirchlich und außerkirchlich, nehmen wir sehr ernst. Jeder Kirchenaustritt tut weh und wir nehmen ihn wahr als eine Reaktion auf ein skandalöses Bild der Kirche, das wir derzeit abgeben.
Zuvor hatte Betzing die schleppende Missbrauchsaufklärung im Erzbistum Köln mehrfach als Desaster bezeichnet. Dennoch sei es kurzsichtig, den Blick nur auf den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki zu richten.
Wir alle Bischöfe der 27 deutschen Bistümer tragen Verantwortung für die Lage und müssen in unserer Arbeit beitragen zu einer Lösung, die in der Öffentlichkeit ansehnlich sein kann.
Betzing verwies auf die Vereinbarung der Deutschen Bischofskonferenz mit dem unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, in der sich beide Seiten auf gemeinsame Standards zur Aufklärung verpflichtet haben. Allerdings hätten sich noch nicht alle Bistümer dieser Erklärung angeschlossen. Ein Ergebnis der Vereinbarung?
Die Bischofskonferenz hat seit dem 1. Januar eingerichtet einen betroffenen Beirat, in dem 12 Mitglieder arbeiten und unsere Aufarbeitung und unsere Zukunftsperspektiven, aber auch die Wahrnehmung Betroffener innerhalb der Kirche in der Gegenwart begleiten, kritisch begleiten.
Auch in den einzelnen Bistümern sollen Betroffenenbeiräte eingerichtet werden. Außerdem seien für jedes Bistum Aufarbeitungskommissionen geplant, so Betzing.
Hierin verpflichten sich alle Bistümer zu einer regelkonformen, transparenten und unabhängigen Aufarbeitung in sogenannten Aufarbeitungskommissionen, die ihre Arbeit transparent machen und die besetzt sind, mehrheitlich durch Personen außerhalb der Kirche, die also unabhängig sind von uns, zum Teil sogar auf Vorschlag der Landesregierungen der jeweiligen Bundesländer.
Zudem überlegten die Bischöfe, die kirchliche Strafprozessordnung zu ändern, eigene Strafgerichte einzurichten und die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Kirche zu reformieren. Diese Maßnahmen müssten noch mit Rom abgestimmt werden. Insgesamt, so das Fazit des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz:
Das Feld der Aufarbeitung und Aufklärung ist eben lange noch nicht abgeschlossen. Es wird uns viel große Energie kosten und Zeit in Anspruch nehmen, uns ihm zu widmen.
Ein Bericht von Mechthild Baus zum Abschluss der Bischofskonferenz. Der Staat hat das Gewaltmonopol. Es darf keine rechtsfreien Räume geben. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt die Regeln des Zusammenlebens vor. Das ist ein wichtiger Pfeiler unserer demokratischen Gesellschaft. Die groß angelegte Razzia gegen eine radikal-islamistische Vereinigung heute in Berlin sollte deshalb auch ein klares Signal an die Szene senden. Aus Berlin, Sebastian Engelbrecht.
850 Polizisten durchsuchten am frühen Morgen Wohnungen und andere Standorte der islamistischen Vereinigung Jama'atu Berlin, die sich auch Tauhid Berlin nannte. Beteiligt waren Beamte der Berliner und der Brandenburger Polizei, Bundespolizisten und sogenannte Spezialeinsatzkommandos. Martin Strahlau, Sprecher der Berliner Polizei, sagte:
Wir waren im Einsatz mit der Polizei Berlin seit heute Morgen 6 Uhr, um die Verbotsverfügung durchzusetzen. Das Verbot betrifft insgesamt 28 Personen. Dazu haben wir 27 Örtlichkeiten aufgesucht, durchsucht. Ziel war eben, Beweismittel zu finden und sicherzustellen.
Die Vereinigung betrieb keine eigene Moschee. Die Mitglieder trafen sich nach Informationen der Berliner Innenverwaltung in Wohnungen und Parks zum Unterricht und zu Gebeten in einer Männer- und in einer Frauengruppe. Auch im Internet war die Gruppierung aktiv. Zu Jama'atu Berlin zählten nach Informationen des Berliner Tagesspiegels 20 Personen. Sie kannten sich aus der 2017 verbotenen Fusilet-Moschee in Berlin. Dort war auch Anis Amri anzutreffen gewesen, der 2016 das Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübt hatte. Schon in den Morgenstunden während der Polizeirazzia trat der Berliner Innensenator Andreas Geisel vor die Presse und verkündete, er habe Jama'atu Berlin verboten und aufgelöst. Jede Tätigkeit sei der Vereinigung untersagt. Geisel begründete seine Entscheidung damit, dass sich die Organisation gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung richte. Sie lehne die Prinzipien des Rechtsstaates und der Demokratie ab.
Sie streben eine Ordnung an, in der Gott der alleinige Souverän und die Scharia das einzige legitime Gesetz ist. Damit einhergehen sollen die in der Scharia vorgesehenen drakonischen Strafen, zum Beispiel das Abhacken einer Hand bei Diebstahl.
Geisel dankte dem Berliner Verfassungsschutz, der die notwendigen Informationen geliefert habe, die zum Verbot geführt hätten. Die Mitglieder der Vereinigung rühmten die Terrororganisation Islamischer Staat und unterstützten deren Taten, erklärte der Berliner Innensenator. Einer solchen permanenten Gefährdung für die verfassungsmäßige Ordnung könne der Staat nur mit einem Verbot begegnen, sagte Andreas Geisel.
Eine Razzia gegen eine islamistische Organisation in Berlin. Ein Bericht von Sebastian Engelbrecht. Und nun wie immer an dieser Stelle der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von und mit Michael Hesse.
Kommentiert wird die Frage nach einem EU-Zertifikat für Corona-Geimpfte. Bundeskanzlerin Merkel und ihre Kollegen sehen den gemeinsamen Impfpass auf einem guten Weg. Ein Verzicht wäre auch ein Fehler, meint die Badische Zeitung aus Freiburg und listet noch einmal die Einwände der Impfpassgegner auf. Die Debatte sei zu früh, heißt es, weil ja nicht mal klar sei, ob wer geimpft ist, andere nicht doch noch anstecken kann. Und Geimpfte hätten mit einem solchen grünen Corona-Pass ein doppeltes Privileg, solange Impfstoff noch knapp ist. Während andere noch auf den Peaks warten müssen, wären sie vor Covid-19 geschützt und könnten obendrein zusätzliche Freiheiten genießen. Beides stimmt, aber eine Pandemie ist eben weder gerecht, noch kann man vor jeder Entscheidung auf letzte Gewissheit warten. Auch für das Handelsblatt überwiegen die Vorteile. Ein EU-weiter Impfpass könnte das Fundament für eine schwierige und langwierige Normalisierung in der Tourismuswirtschaft, im Flugverkehr und im Handel bilden. Geimpfte, die im Frühjahr und Sommer mit einem EU-Zertifikat wieder reisen, könnten daher eine Schlüsselrolle bei der wirtschaftlichen Erholung spielen. Die Berliner Zeitung hält dagegen. Bürger dürfen weder benachteiligt noch bevorteilt werden wegen Dingen, für die sie nichts können. Bei der Impfung werden Alte bevorteilt. Das ist mehr als richtig. Aber es wäre ungerecht, wenn geimpfte Bürger die derzeit erheblich eingeschränkten Grundrechte schneller wieder zurückbekämen. Für Gleichheit würde sorgen, wenn auch der Rest der Bevölkerung dieselben Rechte wieder wahrnehmen darf. Einzige Voraussetzung? Die Bürger müssen Corona-frei sein. Nachzuweisen durch kostenlose Tests. Union und SPD planen, Verstöße gegen die Impfverordnung künftig mit einem Bußgeld bis zu 25.000 Euro zu ahnden. Die Taz aus Berlin meint dazu, das Gefühl von saftiger, wohliger Straflust also soll beim Publikum herausgekitzelt werden. Aus gutem Grund. Da müssen dringend Emotionen umgelenkt werden. Statt mit überhöhten Bußgeldern könnte die Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, aber eher durch etwas anderes befördert werden. Man bekäme gern den Eindruck, dass der Impfbetrieb jetzt tatsächlich auf Hochtouren kommt. Die neue Osnabrücker Zeitung ist auf die Politik von Bundesregierung und Europäischer Union nicht gut zu sprechen. Impfstoff, Impftermine, Lockdown-Qual. So herausfordernd die Corona-Pandemie sein mag, so wenig haben sich Bundesregierung und EU bei ihrer Bekämpfung mit Ruhm bekleckert. Andere EU-Staaten haben sich gar nicht lange damit aufgehalten, nach einer deutschen Position zu fragen. Führungsrolle ist Vergangenheit. Auf Deutschland will niemand hören, nicht mal warten. Eine bittere Lektion. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz empfiehlt ein althergebrachtes Rezept. Versuchen wir uns zur Abwechslung doch mal in Optimismus. Dann wollen sich vielleicht auch noch mehr Menschen impfen lassen.
Soweit die Presseschau. Vielen Dank, Michael Hesse. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit.